Zeit für die nächste Ausgabe von Gesundo. Und falls ihr dieses Format nicht kennt, das ist der Podcast zum Thema Gesundheit. Rund um Dortmund gibt es so viele Unternehmen oder natürlich auch in Dortmund. Und die haben ganz, ganz viele Themenbereiche zu besprechen, die eben mit Gesundheit zu tun haben. Und heute bin ich in welchen Stadtteil gefahren?
Öspel.
Ah ja, okay. Ja, habe ich schon mal von gehört. Öspel-Klei, da gibt es ja auch einen Handballverein, das ist genau das Richtige für mich. Und ich bin bei Dr. Ausbüttel und Co. GmbH. Hier gibt es ungefähr 230 Menschen, die hier arbeiten und eine davon, das ist Dr. Roxane Lorenz. Schönen guten Tag.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auf ganz viele spannende Themen und ein bisschen habe ich mich ja hier auch eingelesen. Ich bekomme dann immer so einen Zettel, wo ein bisschen draufsteht, ja, was das Unternehmen auch auszeichnet und so weiter. Vielleicht kannst du aber erstmal erklären, was machst du denn eigentlich genau in deiner Rolle hier bei Dr. Ausbüttel?
Ja, ich bin die Leiterin der Forschung und Medwiss-Abteilung bei uns. Das heißt, ich kümmere mich den ganzen Tag um chronische Wunden. Und wer damit vielleicht nicht so viel zu tun hatte, das ist das, was man vielleicht so kennt als offenes Bein, was vielleicht mal die Oma oder der Opa hatte. Wenn da so ein Loch im Bein ist, was über Jahre nicht richtig zugeht, und das ist halt unser Kerngeschäft. Also wir leben davon, dass Blut fließt, und mein Team und ich, wir kümmern uns darum, dass es besser fließt da draußen, dass unsere Kunden, die MFA, die Ärzte, PTAs, PKAs, Apotheker einfach besser über Wunden Bescheid wissen, weil das schon eine relativ vergessene Erkrankung ist. Und da gucken wir eben, dass wir versuchen, das ganze Wissen, was es draußen gibt, aus Fachbüchern, aus Leitlinien so aufzubereiten, dass sie damit im Alltag arbeiten können, weil niemand hat Lust, 200 Seiten Leitlinie zu lesen. Und das versuchen wir dann so aufzubereiten, dass es halt im Alltag genutzt werden kann.
Ich muss natürlich fragen, hier steht ja Doktor vorne dran. Was hast du genau für eine Ausbildung selber genossen?
Ich habe Biologie studiert in Bochum, also direkt um die Ecke. Und habe da eben promoviert im Bereich Tierphysiologie und habe mich da mit Hautkrebs beschäftigt. Und das war auch dann so der Einstieg. Also ich hatte vorher nie was von chronischen Wunden gehört, nichts damit zu tun gehabt, aber hatte eben schon mal so eine Haut gesehen. Und das war dann so mein Einstieg hier, dass gedacht wurde, ja okay, dann probieren wir das mal. Dann ist das der Medwiss-Bereich, also der medizinisch-wissenschaftliche Bereich, vielleicht ganz gut. Und habe so angefangen vor 12 Jahren.
Jetzt wissen wir auch, was Medwiss heißt.
Genau.
Ist ja nicht für jeden immer sofort verständlich, aber wir sitzen ja hier, um auch ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Du hast jetzt gerade in deiner ersten Antwort schon so angedeutet, dass anscheinend zu wenige Menschen informiert sind über dieses Thema.
Ja, also es ist eben nicht so eine fancy Erkrankung. Chronische Wunden, die stinken oft, die riechen nicht gut. Da läuft eben viel Wundflüssigkeit aus. Die Patienten müssen 2-3 Mal pro Woche versorgt werden, Verbandwechsel bekommen. Und da ist einfach die Lobby nicht so groß. Und das möchte keiner so richtig machen. Das ist auch teuer. Es wird schlecht bezahlt in den Arztpraxen. Es dauert auch relativ lange. Und es gibt aber zum Glück viele Arztpraxen, MFA-Ärzte, die da wirklich Spaß dran haben. Die wollen, dass die Wunden abheilen. Und für die ist das Größte, da im Alter zu arbeiten und an den Wunden rumzuprockeln und da die Wunden zu reinigen, und die freuen sich dann. Also für die ist es wirklich das Größte, mit diesen Menschen zu arbeiten und die Wunden dann zum Abheilen zu bekommen.
Vorhin hast du auch schon erwähnt, dass du mal eine Haut gesehen hattest, also du wusstest, wie das ungefähr aussieht. War das für dich persönlich dann auch ein interessanter und vielleicht auch manchmal ein bisschen steiniger Weg dahin, weil du nicht genau wusstest, mit was beschäftigst du dich da?
Klar, also es ist natürlich eine ganz neue Welt. Die wenigsten kennen irgendwie chronische Wunden, wissen, was das bedeutet. Und da muss man sich natürlich reinarbeiten. Und das eine ist dann, Fachbücher zu lesen oder Artikel. Das kann ich. Als Naturwissenschaftler ist das mein täglich Brot. Aber für uns ist es halt ganz wichtig, dass wir auch rausgehen, dass wir viele Hospitationen machen, dass wir wirklich sehen, wie arbeiten die Leute da draußen in den Praxen und was steckt hinter der Wunde. Also da steckt ja noch ein Mensch hinter mit all seinen Problemen und Schwierigkeiten. Und das eben im Ganzen zu sehen, ist super spannend, weil einfach man ganz viel machen kann mit Kleinigkeiten schon, dass man Produkte hat, die halt in der Wunde nicht mehr festkleben, oder sanfte Kleber, die nicht mehr wehtun. Ne? Wir kennen das von früher, so ein schönes Pflaster, was man sich von der Schürfwunde gerissen hat, das ist halt nicht so prickelnd. Und da gibt es so viel Hightech inzwischen, das vermutet man gar nicht, was an Technik in einem Pflaster stecken kann. Und das ist halt super spannend, das zu sehen, wie sich das entwickelt hat und dass man auch wirklich was bewegen kann. Also, dass es dem Patienten besser geht am Ende.
Der Klassiker ist ja, dass man sich irgendwo geschnitten hat oder es ist irgendwie was eingerissen. Da gibt es ja ganz viele Alltagsbeispiele für und dann macht man sich ein Pflaster drauf und gut ist.
Genau, man denkt gar nicht so drüber nach, aber inzwischen ist es halt wirklich Hightech dahinter. Also man kann sich das wie diese Sportklamotten vorstellen, wo es wirklich abdampfen kann, wo ich einen Feuchtigkeitsaustausch habe, wo Sachen so designt sind, dass es nicht mehr mit der Wunde verklebt, dass ich mir die Schürfwunde eben nicht mehr komplett neu aufreiße, dass die Wundflüssigkeit gut gespeichert wird. Und gerade bei den chronischen Wunden ist es auch wichtig, dass die Sachen einfach ein paar Tage länger draufbleiben können, dass ich nicht 2-3 Mal am Tag den Verbandwechsel machen muss. Und das kriegt man mit diesen modernen Sachen wirklich gut hin, dass sie teilweise bis zu einer Woche draufbleiben können. Und das ist schon ein großer Unterschied zu der alten Mullkompresse von früher.
Ja, also alleine wenn du das schon erzählst, kann ich mir das bildlich ein bisschen vorstellen. Wir sprechen heute über 3 unterschiedliche Bereiche. Einmal euer Kerngeschäft, da haben wir ja gerade schon mit begonnen. Dann, wie es ist, auch hier zu arbeiten und ihr seid sozial sehr engagiert. Ich möchte aber zunächst mal beim Kerngeschäft bleiben. Es gibt ja auch dann großen Leidensdruck für die Patienten. Die kommen wahrscheinlich dann zu den Ärzten und haben große Schmerzen.
Natürlich, wenn man ein Loch im Bein hat, kann man sich vorstellen, dass das wehtut. Und es ist auch oft von der Therapie her so, dass das nicht einfach damit getan ist, dass ich eine Tablette einschmeiße. Man hat einen großen Lebensstilwandel eigentlich, den man betreiben muss. Mehr Sport, gesündere Ernährung, Kompressionstherapie kennt man vielleicht auch noch so von früher. So Gummistrümpfe, die getragen werden müssen. Das gehört alles dazu. Das ist alles nicht so spaßig für die Patienten. Aber sie müssen es halt machen, weil sonst wird die Wunde nicht abheilen. Also eine chronische Wunde ist nichts, was mal eben so entsteht, sondern da steckt meistens mehr hinter, Grunderkrankungen, dass die Venen nicht vernünftig funktionieren oder die arterielle Durchblutung nicht richtig funktioniert. Und das kann dann zu diesen Wunden führen, die auch dann oft sehr, sehr langwierig sind.
Gibt es Patienten, die das über, ich will nicht sagen, Jahrzehnte haben?
Ja, also zum Glück selten, aber die gibt es. Das kann dann daran liegen, dass die Versorgung vielleicht nicht ganz so optimal ist, dass der Patient vielleicht nicht so richtig versteht, warum er mitmachen muss. Für manche ist es sogar der letzte Kontakt nach außen, also dass der Pflegedienst dann halt regelmäßig kommt, dass Patienten versuchen, über diese Wunde weiter in Kontakt zu bleiben. Zum Glück nicht so häufig, aber auch das gibt es heutzutage. Und wir haben einfach Menschen, die über Monate oder Jahre diese Wunde haben. Das ist durchaus häufig.
Wo bekommen denn dann die Patienten eure Produkte? Ist das klassisch in der Apotheke?
Ja, also die Produkte sind über ganz normale Rezepte verordnungsfähig. Der Arzt schreibt die also aufs Rezept, die Krankenkasse bezahlt die. Und dann gehen die Patienten mit dem Rezept in die Apotheke und bekommen da die Produkte und werden dann entweder zu Hause versorgt vom Pflegedienst oder nehmen die mit in die Praxis und werden da dann versorgt.
Was du vorhin auch gesagt hast, dass sich das so weiterentwickelt hat, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das vielleicht so in den letzten 10, 15 Jahren gelaufen ist, weil das klingt schon sehr spannend.
Ja, also wir reden hier von der modernen Wundversorgung und die wurde tatsächlich in den 1960ern entwickelt und wir sagen immer noch, es ist modern, weil es immer noch nicht so richtig in den Köpfen oft angekommen ist. Und wir reden da von Produkten, die aus Polyurethan-Schaumstoff häufig bestehen. Also Polyurethan ist ein ganz normaler Bestandteil von ganz vielen Materialien. Aber die werden eben so verarbeitet, dass sie Exudat, also Wundflüssigkeit, besonders gut aufnehmen können, festhalten können. Wir haben super absorbierende Partikel da drin, was man auch in Windeln oder Inkontinenzprodukten findet, die also die Sachen noch besser festhalten. Wir haben antimikrobielle Substanzen, die also Wundinfektionen bekämpfen und die Wundheilung dann wieder fördern. Und wo natürlich ganz viel dran gearbeitet wird, was es aber tatsächlich noch so nicht gibt, sind Produkte, die die Wundheilung aktiv fördern. Wo ich also Substanzen habe, die in der Wunde arbeiten und dann die Wundheilung fördern. Aber das sind so Themen, da arbeiten viele Firmen dran, ist aber leider bisher noch nicht erhältlich.
Könnte das sein, dass wir in 10 bis 15 Jahren genau über solche Dinge im Alltag sprechen in der Medizin?
Ja. Also der Trend geht da auf jeden Fall hin, weil das eine ist eben so, wir versorgen die Wunde mit den bisherigen Produkten, aber wir wollen eben gucken, wie können wir es wirklich verbessern? Wie kommen wir dahin, dass wir signifikant bessere Heilungstendenzen haben? Zum einen natürlich, weil es die Lebensqualität der Patienten unglaublich befördern würde, weil es die Versorgung verbessern würde und weil es natürlich immer so ist, man möchte ja Sachen heilen und nicht nur verwalten, sondern was finden, was dann auch wirklich hilft am Ende, was es zu einer schnelleren Wundheilung führt. Und da passiert sehr, sehr viel im Moment und ich denke, in 10, 15 Jahren werden wir komplett andere Produkte haben. Auch was Integration von KI, von Technik, von Internet, also dass ich irgendwelche Sensoren in den Produkten habe, die den Wundzustand messen, mir dann sagen, was ich tun soll, das wird, irgendwann wird das kommen.
ist ja wahrscheinlich für dich persönlich dann auch ein sehr, sehr spannendes Arbeiten.
Ja, also es ist jeden Tag was Neues. Früher, die ersten Produkte waren wirklich relativ einfach. Sowas wie Blasenpflaster, die kennt man aus dem privaten Bereich. Und als ich angefangen habe vor 12, fast 13 Jahren, waren wir 4 Leute, davon hauptsächlich Biologen, Biochemiker. Und wir sind jetzt über 30 in der Produktentwicklung. Wir haben Designer, wir haben Ärzte, wir haben MFA, also Leute, die wirklich aus der Praxis kommen. Wir haben Medizintechniker, also komplette Bandbreite, Leute, die sich mit den Maschinen viel besser auskennen, die Material kennen, die Materialforschungshintergründe haben. Also riesiger, großer Bereich inzwischen und Leute, die sich wirklich mit ganz, ganz vielen Nischenthemen auch auskennen, weil die alle irgendwie mit da reinspielen und am Ende einen kleinen Beitrag zum Produkt leisten.
Das ist ja hochinteressant. Also man sieht übrigens auch die Begeisterung in deinem Gesicht, wenn du darüber sprichst. Also von 4 Mitarbeitern auf 30, das zeigt natürlich auch, wie euer Unternehmen hier wächst.
Ja, wir sind super stark gewachsen. Wir sind ja vor ein paar Jahren nach Dortmund gezogen, waren vorher in Witten. Es war wirklich sehr, sehr klein. Das wäre überhaupt nicht gegangen. Wir sind jetzt ja über 230 Leute und wachsen weiter ständig. Haben jetzt auch für die Forschung und Entwicklung wieder einige Stellen noch, wo wir Leute suchen. Und es ist wirklich offen. Also wir gucken da sehr breit, suchen nach Leuten, die sich mit Design auskennen, die verschiedene Methoden und Techniken, Hintergründe haben. Wir sind da echt offen. Also genau das, was wir suchen, gibt es eh selten. Deswegen müssen die Leute einfach offen sein, einen gewissen Hintergrund mitbringen und ansonsten viel Spaß am Lernen haben, weil das werden sie tun müssen.
Ist es schwer, da Mitarbeiter überhaupt zu finden? Weil ich kann mir schon vorstellen, und das ist so speziell, du hast das ja gerade so ein bisschen angedeutet.
Also wir nehmen uns auf jeden Fall die Zeit. Wir sind seit langem weg davon zu sagen, wir müssen jetzt einfach eine Stelle besetzen, sondern wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen, um jemanden zu finden, der passt. Wir haben dadurch, dass wir relativ offen sind, was den Hintergrund angeht, es muss natürlich eine fachliche Passung da sein. Man kann jetzt nicht komplett völlig fachfremd da rein, weil dann dauert es einfach zu lange. Aber viel, viel wichtiger ist, dass die Leute halt passen, dass es persönlich passt, dass sie Bock haben daran, an den Sachen bei uns zu arbeiten, sich darauf einlassen, eben mit ekligen, stinkenden Wunden zu arbeiten, dass sie Spaß dran haben, Sachen zu lernen und sich einfach darauf einlassen. Und das ist viel, viel wichtiger für uns, als dass da jetzt ein wahnsinniger Hintergrund an Fachwissen vorhanden ist, weil das kann man lernen. Also das müssen alle bei uns, keiner bringt 100% mit und jeden Tag gibt es was Neues, was man sich aneignen und erarbeiten muss und das ist eigentlich so das Wichtigste, dass man da offen ist und neugierig ist.
Dann bin ich jetzt auch mal neugierig. Kannst du mir erklären, wie dein Arbeitsalltag ungefähr aussieht?
Jeden Tag anders. Also es ist halt jeden Tag was Neues. Wenn gerade ein Projekt ansteht, also wir haben ganz viele Projekte, aber man ist natürlich in unterschiedlichen Projekten drin. Kann es sein, dass wir Projektmeetings haben zum Status. Vielleicht haben wir gerade neue Prototypen bekommen, die wir uns angucken, die wir bewerten, wo wir ins Labor gehen bei uns, gucken, wie funktioniert der jetzt? Funktioniert der so, wie wir uns das gedacht haben oder müssen wir den verändern? Dann gibt es oft Besprechungen mit dem Team zum Beispiel, woran die gerade arbeiten, welche Baustellen es bei denen gibt, wie weit die Texte sind für die Homepage, wie weit ein E-Learning ist, was gerade erstellt wird für unsere Lernplattform. Also es ist wirklich jeden Tag was anderes. Kein Tag ist gleich. Das Einzige, was gleich ist, ist es halt E-Mails checken und solche Geschichten. Aber von den Aufgaben, einen Bericht verfassen, Protokolle für Vorbereitung, Nachbereitung von Meetings, das ist jeden Tag was anderes.
Ist es denn aber auch so, dass man gerade in diesem Themenbereich sehr regelmäßig Meetings hat, weil das das Wichtigste ist, sich untereinander zu besprechen und auszutauschen?
Ja, es ist zum einen super wichtig, zum anderen aber auch ein Fluch, weil wir auch so ein bisschen zu Meetingitis neigen. Also wir mieten sehr gerne und sehr viel. Meetings sind nicht immer das, was am Ende produktiv ist, wirklich, ne, weil viele Leute sitzen und reden. Wir versuchen das hinzukriegen, dass wir uns nicht tot mieten, aber trotzdem einen guten Austausch haben. Also von den Räumlichkeiten ist es halt auch recht offen bei uns gestaltet. Wir haben keine Einzelbüros, sondern wirklich offene Flächen, die natürlich so designt sind, dass die Leute vernünftig trotzdem arbeiten können, konzentriert arbeiten können. Aber der Austausch und die Kommunikation untereinander ist super wichtig. Wir merken das ja schon dadurch, dass wir jetzt so stark gewachsen sind, dass wir hier im Nebengebäude quasi sitzen. Und da muss man dann eben schon gucken, dass man dann auch mal rübergeht und die Leute trifft und mit denen redet. Die modernen Technologien helfen da auf jeden Fall, aber Kommunikation ist entscheidend, weil nur so funktioniert das. Also im Team miteinander reden und Probleme lösen.
So schnell wie er wächst. Ja, ich sehe da hinten ein freies Feld, da muss, glaube ich, dringend mal angebaut werden.
Das ist in Planung. Ja,
also von daher ist das ein großer Wachstum hier. Und was auch auf meiner Liste steht tatsächlich, ist das Thema Inklusion. Mhm. Wie ist das denn, was hier die Mitarbeiter und Kollegen angeht in dem Bereich?
Wir haben einige Menschen, ich kenne die genaue Zahl nicht, aber es sind schon einige, die eine gewisse Behinderung haben. Bei manchen weiß man das, sieht man das, bei manchen auch nicht. Aber wir sind da auf jeden Fall sehr dran interessiert, weil wir sagen, das muss einfach funktionieren. Ich persönlich habe auch eine Kollegin bei mir im Team, die im Rollstuhl sitzt. Das funktioniert aber super, weil fachlich ist sie top, hatte eben einen Arbeitsunfall, konnte nicht mehr als Pflegekraft arbeiten, aber hat bei uns genau die Möglichkeiten, ihr Wissen, was sie hat, umzusetzen. Und baulich ist alles machbar, wir bauen viel um. Dann, wenn die Leute vorher mit ihrem Rollstuhl nicht da durchkommen, wird das eben umgebaut, sodass es dann funktioniert. Und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für uns, der niemals zur Debatte steht. Das ist einfach gegeben, das ist gesetzt. Und wenn Leute da Probleme mit haben, werden die bei uns halt nicht glücklich, dann müssen sie wieder gehen. Und es funktioniert aber gut. Also jeder hat natürlich sein eigenes Level und jeder hat seine eigene 100 oder 110% an Arbeitsleistung, die er bringen kann. Aber die muss er dann auch bringen. Das ist nicht Wattebäuschen werfen bei uns und das ist nur, weil sozial oder soziales Engagement bei uns so wichtig ist, heißt das, dass es alles total Heititei ist. Überhaupt gar nicht. Es ist sehr schnelllebig, sehr leistungsgetrieben bei uns, aber eben individuell gucken, was kann jeder leisten und was kann er beitragen.
Naja, warum sollte auch jemand, der im Rollstuhl sitzt, in dem Bereich schlechter arbeiten?
Absolut, genau. Wir sind halt fast alles Schreibtischtäter und da findet man immer Lösungen. Und selbst unten bei uns im Versand, im Logistikbereich haben wir Menschen mit Behinderung, die dann vielleicht nicht ganz so schnell laufen können oder die spezielle Anpassungen an ihren Arbeitsplatz brauchen, aber das wird alles gemacht. Wenn man Inklusion leben möchte, muss man eben vielleicht ein paar Hürden nehmen und sich auf Sachen einstellen, aber dann funktioniert das. Und das funktioniert mit manchen Kollegen seit vielen Jahrzehnten richtig, richtig gut.
Ja, vielleicht kommen ja auch noch ein paar dazu.
Bestimmt,
das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Ja, hier habt ihr auch ein paar Sachen aufgeschrieben, Werte und Leistungskultur und über den Wachstum haben wir schon gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie dein persönlicher Arbeitsalltag aussieht. Du hast jetzt gerade von sozial und sozialem Engagement gesprochen und da möchten wir auch gerne drüber reden und ein bisschen auch in die Tiefe gehen. Wir haben ja so eine halbe Stunde Gespräch ungefähr, aber wir haben noch ausreichend Zeit für das, was mich persönlich vielleicht am meisten interessiert. Zum Beispiel 20% der Gewinne hier bei Dr. Ausbüttel fließen in soziale Projekte. Wie sieht es da genau mit aus? Wie kam es überhaupt dazu? Kannst du ein bisschen was dazu erklären?
Ja, also das war von Anfang an von unserem Chef Herrn Korst ein innerer Antrieb, ein Anliegen, dass er gesagt hat, er möchte etwas zurückgeben an die Gesellschaft. Und sein Spruch ist da immer, er kann auch nur ein Schnitzel essen. Wahrscheinlich würde er auch zwei essen können, aber dann ist auch irgendwann genug, ne? Und deswegen ist das für ihn einfach schon immer ein innerer Antrieb gewesen und seit er im Unternehmen ist, seit 30 Jahren, wird es auch sehr, sehr stark so gelebt. Wir haben 8 Stunden mindestens, jeder Mitarbeiter, die er spendet, quasi an Freizeit für ein soziales Projekt. Wir haben Mitarbeiter bei uns, die sich nur damit beschäftigen, zu koordinieren, welche Projekte wir unterstützen, wo wir hingehen können, wo wir unsere Zeit verbringen. Und es ist halt schon wichtig und man merkt, dass man was damit bewegen kann. Wir haben viele Projektträger, gerade auch hier im Dortmunder Bereich oder auch in Witten, wo wir ja herkommen, die wir unterstützen, auch schon seit vielen, vielen Jahren teilweise. Und wenn man dann eben sieht, dass die Träger dadurch, dass wir unterstützen, einfach mit unserer Manpower zum Beispiel ihr Angebot verdoppeln können, dann ist das schon was, was man auch merkt, also dass da schon ein Impact ist. Und das ist einfach auch schön, dass man eben nicht das Gefühl hat, dass es nur darum geht, dass unser Chef ein dickeres Auto fahren kann, wo er auch überhaupt keinen Bock drauf hat, was ihn überhaupt nicht interessiert, sondern dass man mit dem Geld, was wir erwirtschaften, eben auch gute Sachen machen kann. Und dass nicht nur darum geht, Aktionäre glücklich zu stellen, sondern wirklich sieht, da draußen verändert sich was.
Habe ich das gerade richtig verstanden? Also jeder Mitarbeiter spendet quasi 8 Stunden pro Monat?
Pro Jahr.
Ah, pro Jahr.
Genau.
Was ist das bei dir? Hast du dir was Spezielles ausgesucht oder wird das eigentlich nur zugeordnet?
Nö, also wir können wirklich aus vielen, vielen Projekten da auswählen und ich bin in einem anderen Projekt noch, wo wir eine Flüchtlingsfamilie unterstützen mit einem Team von 8, 9 Kollegen. Das läuft aber so gegen Ostern aus und dann habe ich jetzt mich schon mal angemeldet für eine Schule, wo ich mit unterstütze, wo es so ein Kreativprojekt gibt für Schüler. Und da bin ich schon gespannt. Keine Ahnung, wie das genau aussehen wird. Das wird in ein paar Wochen dann stattfinden. Aber in der Vergangenheit habe ich auch schon viele andere Sachen gemacht. Wir unterstützen den neuen Lernort zum Beispiel in Dortmund, wo Kinder einfach mal in die Natur kommen, wo es einen Garten gibt, wo die Kinder mitarbeiten können, wo Schafe sind, die man streicheln kann. Und dann sind wir einfach da und unterstützen, dass wir zum Beispiel ein bisschen Heckenschnitt betreiben und das Ganze auf Vordermann bringen da. Oder die Ruhrtalengel in Witten unterstützen wir seit sehr vielen Jahren, die dafür sorgen, dass Kinder mittags ein Mittagessen bekommen, die wir sonst auf der Straße stehen würden, und Hausaufgabenbetreuung. Und da war ich früher eben auch häufiger, dass man dann hilft beim Kochen und dann einfach damit guckt, dass die Kinder was Vernünftiges auf den Tisch kriegen.
Da merkt man auch übrigens wieder, dass dir das anscheinend sehr viel Spaß und Freude bereitet. Wenn du jetzt zurückblickst, weil es werden ja auch unterschiedliche Dinge gewesen sein, wo du dann auch deine Spende sozusagen abgegeben hast. Was ist dir so am meisten in Erinnerung geblieben? Was hast dich vielleicht am meisten beeindruckt und vielleicht auch bewegt?
Also was tatsächlich auch sehr cool war, war vor vielen Jahren, dass wir hier in, ich glaube, Dorsfeld war das sogar, Rollstuhlbasketball mal gespielt haben. Es gibt da einen Verein, der eben Rollstuhlbasketball betreibt. Und für uns als Menschen, die noch nie in einem Rollstuhl gesessen haben, wir waren völlig überfordert mit der ganzen Situation und dann noch einen Ball in der Hand und dann in den Korb werfen. Und für die haben uns einfach nass gemacht. Also das ist so natürlich für die Menschen im Rollstuhl, sich da zu bewegen. Und das sind dann aber auch Sachen, die Spaß machen. Also es geht nicht nur darum, dass man da jetzt irgendwie todernst sich irgendwo engagiert, sondern es geht viel darum, dass man einfach Spaß hat mit den Leuten, mit den Kollegen, die auch mal in einer anderen Situation erlebt und da einfach Sachen für sich auch mitnimmt. Also das ist eigentlich immer ganz lustig, vor allen Dingen, weil man auch versucht, mit anderen Kollegen mal dann rauszufahren und die ein bisschen kennenzulernen und dann einfach da zusammen ein bisschen Zeit verbringt, die man nicht immer am Schreibtisch sitzen muss.
Ja, ist ja auch mal was anderes. Du hast jetzt gerade gesagt, Dinge für sich selbst mitnehmen. Was hast du für dich persönlich da gelernt?
Also ich komme aus einer eher behüteten Dorffamilie. Da gab es wenig Menschen mit Behinderungen oder Probleme und danach dann eben an die Universität gegangen, wo das auch alles recht überschaubar ist und einfach, es sind andere Lebenswelten, die man kennt. Man hat auf einmal ganz andere Probleme vor sich und auch wenn es ein bisschen abgedroschen klingt, aber die eigenen Probleme sind dann vielleicht ein bisschen relativ kleiner. Ne? Wenn ich dann Leute habe, die wirklich starke gesundheitliche Einschränkungen haben, das sind Sachen, da macht man sich so wenig Gedanken drüber und auf einmal merkt man dann, okay, es gibt halt noch ganz andere Probleme da draußen und Menschen, die dann wirklich Unterstützung brauchen und wo man mit Kleinigkeiten viel bewegen kann.
Ich sehe hier auf dieser Liste ein paar Dinge oder ja, Einrichtungen, die ihr unterstützt habt. Da kannst du natürlich gerne auch ein bisschen drüber erzählen.
Genau, wir unterstützen eben auch das Gasthaus in Dortmund oder auch die Mitternachtsmission. Das sind ja auch so Themen, wo viele Menschen Berührungsängste haben. Das geht zum einen darum, dass wir Material zur Verfügung stellen für die Wohnversorgung, zum Beispiel von Menschen, die keine Wohnung haben. Oder auch, dass man mal hinfährt und Brötchen schmiert oder unterstützt. Also einfach da so eine helfende Hand anbietet. Und das sind auch wirklich Themen, die nehmen die Leute dann auch mit. Also auch gerade die Mitternachtsmissionen, Menschen, die in Prostitution arbeiten. Das sind schon Themen, die sind weit, weit weg von unserer Realität. Und das einfach mal zu sehen und die Themen da kennenzulernen, das ist schon wichtig, weil es einfach auch so ein Randthema ist und man nicht darüber redet eigentlich. Das sind Sachen, die laufen so nebenher. Wahrscheinlich kennen viele auch das Gasthaus in Dortmund. Ich fahre regelmäßig dran vorbei, wenn ich in die Innenstadt fahre. Und dann denke ich mir, ja, okay, da stehen die wieder und haben Hunger, ne? Und dann sind die froh, wenn die da Brötchen kriegen und mal duschen können. Und das sind halt so Sachen, die sind oft nicht schön, die sind nicht so hübsch anzusehen wie irgendeine Krankenhausstation in Bund für Kinder, ne? Das ist natürlich auch extrem wichtig, aber das sind oft so vergessene Zielgruppen und da gucken wir dann schon auch gerne mal genauer hin.
Hast du, seitdem du hier arbeitest, deine Einstellung zu deiner eigenen Arbeit ein bisschen verändert, dass du vielleicht das eine oder andere Mal nicht denkst, ah, jetzt schon wieder vielleicht eine Überstunde, die wichtig ist. Das ist ja nicht schlimm, weil anderen geht es deutlich schlechter.
Ja, also man macht halt viel einfach. Ne? Man merkt, dass es wichtig ist, dass es einen Effekt hat und es wird relativ wenig rumgejammert, wenn es mal ein Stündchen länger ist. Also das ist auch so, ich glaube, was hier einfach wichtig ist, das soll dann kein Behördenbashing oder so sein, aber wir sind halt keine Behörde oder kein Konzern und wir sind sehr, sehr schnelllebig und es wird auch erwartet, dass die Leute das mitgehen und sich da einfach drauf einlassen und Spaß haben an der Arbeit. Und es ist aber auch in Ordnung, wenn man dann mal Überstunden abbaut. Also das ist auch nicht so, dass wir Überstunden machen, um Überstunden zu machen, sondern weil es dann einfach nötig ist, weil man Sachen fertig bekommen muss, weil einfach so viel auf dem Tisch ist.
Ist es so, dass wenn du hier zur Arbeit kommst, du das ein oder andere Mal dann doch noch überrascht wirst, was hier so alles passiert?
Ja, ich würde nicht sagen jeden Tag, aber doch, ja, weil es natürlich auch so viele Bereiche sind, die ich jetzt gar nicht mehr so kenne. Früher, als wir 50, 60 Leute waren, hatte man noch einen recht guten Überblick, was da so passiert. Aber inzwischen haben wir Bereiche, die ich auch nicht mehr wirklich kenne, sei es die ganzen moderneren Geschichten. Wir haben einen riesengroßen HR-Bereich inzwischen, wo es auch um Mitarbeiterweiterentwicklung geht, was früher auch nicht so intensiv betrieben worden ist. Supply Chain, die ganzen Produkte, den Produktfluss steuern. Das war früher auch alles vielleicht mal eine Person, die sich darum gekümmert hat. Und dadurch, dass es natürlich so viele Leute, viele Bereiche sind, entstehen auch immer neue Probleme oder sagen wir mal Schwierigkeiten, Kommunikationsthemen, an die man nochmal rangehen müsste. Und da kommt jeden Tag immer irgendwas Neues.
Ich möchte noch zwei Begriffe oder Markennamen von euch hier mit reinnehmen in unser Gespräch. Einmal Draco und einmal Piratoplast. Mhm. Kannst du mal erklären, was es damit jeweils auf sich hat?
Genau, Draco ist unsere Hauptmarke. Das steht für Dr. Ausbild und Co., eben den Firmennamen. Und da fällt alles drunter, was mit Wunden zu tun hat. Vielleicht, wenn man mal in der Apotheke ist, sieht man so Aufsteller, Bodenaufsteller, rot-weiß, wo Draco draufsteht, das sind wir. Und das sind eben so die ganz normalen Pflaster, die man auch so aus dem Supermarkt kennt. Also wir verkaufen die nur in die Apotheke, aber so vom Prinzip her kennt man die. Und da fallen auch die Produkte für die moderne Wundversorgung bei uns drunter, was also der Arzt für die chronischen Wunden benutzt. Und Piratoplast ist unsere Kindermarke und zwar besonders für Augenpflaster. Also wer das vielleicht aus der eigenen Vergangenheit oder aus dem Kindergarten kennt, wenn Kinder eine Sehschwäche haben, dann wird oft ein Auge abgeklebt, das gesunde. Und das schielende Auge wird dadurch trainiert, dass es eben dann mehr gucken muss. Und früher waren das eben diese ganzen braunen, einfachen Augenpflaster, nicht besonders hübsch, war jetzt auch nicht hilfreich, dass die Kinder da Spaß dran hatten, die zu tragen. Und dann haben wir da eben früher mit angefangen, das mit Kindern nochmal neu zu denken und zu gucken, was wollen denn die Kinder eigentlich an Designs haben. Und das sind dann eben nicht die Sachen, die wir dann schön finden, irgendwelche Blümchen oder so, sondern Kinder haben halt den eigenen Geschmack. Und die konnten damals dann schon ihre Designs selber malen. Die wurden dann aufbereitet von einer Grafikerin und sind jetzt ein bisschen hübscher dann natürlich. Und die Kinder können das aber aussuchen. Die haben ihre Pakete, ihre Mixpakete und können aus diesen Designs auswählen. Und das ist einfach super für die Therapietreue. Weil die Kinder haben dann Spaß, die haben ein cooles Pflaster im Gesicht. Und wir kriegen ganz oft die Anfragen aus den Kindergärten. Ja, ich habe jetzt hier ein Kind, das trägt euer Augenpflaster. Jetzt wollen die anderen die auch alle haben. Könnt ihr uns welche schicken? Machen wir da natürlich gerne, weil es uns natürlich wichtig ist, dass die Kinder gut damit klarkommen, dass sie Spaß daran haben, dass sie nicht stigmatisiert werden. Und wenn dafür der halbe Kindergarten dann mit Pflastern rumläuft, ist uns das auch recht.
Ja, du hast ja gerade jetzt aufgezeigt, allein an diesem Beispiel, früher war das so ein braunes Pflaster und mittlerweile können die Kinder ihre Designs sozusagen selber gestalten. Wir kommen zum Ende unseres Gesprächs und ich würde gerne von dir noch wissen, was glaubst du, wo steht dieser Bereich der Medizintechnik in 10 Jahren?
Deutlich weiter. Also der Trend geht auf jeden Fall dahin, dass wir viel mehr Sensorik verbauen werden, dass wir mehr Hilfe quasi aus dem Produkt bekommen, dass wir besser verstehen, was in der Wunde passiert, um einfach besser helfen zu können, besser, schneller reagieren zu können. Und dass es nicht mehr nur ein Versorgen der Wunde ist, sondern wirklich dahin geht, die Wunden schneller zu heilen, dass sie gar nicht erst so weit, so groß, so tief werden, sondern dem Patienten da einfach besser geholfen werden kann.
Also sehr spannend, was in den nächsten Jahren alles so passieren wird. Sehr spannend war hoffentlich auch unser Gespräch für alle, die zugeschaut oder zugehört haben. Denn hier stehen auch 2 Kameras. Du hast mir vorher gesagt, du hast noch nie an einem Podcast mitgewirkt.
Noch nie.
War es in Ordnung?
Ja, war okay.
Ja, war okay, sagst du.
Nein, also ich habe hier keinen Vergleich, aber dafür, glaube ich, war es in Ordnung.
Ja, das glaube ich aber auch. Und falls ihr in Zukunft weiter mit dem Thema Gesundheit unterwegs sein möchtet, dann könnt ihr das natürlich gerne tun und reinhören hier bei Gesundo. Und ich schaue jetzt nochmal genau. Dr. Ausbüttel und Co. GmbH. Hier gibt es 230 Menschen, die hier arbeiten. Und Roxane hat eben ja auch erzählt, ja, sie war am Anfang in einem kleinen Team mit 4 Mitarbeitern und jetzt sind es satte 30. Und ja, es wird demnächst auch hier angebaut. Von daher gibt es vielleicht nochmal die Möglichkeit, dann auch noch mal ein bisschen intensiver auf das zu schauen, was hier alles los ist. Aber ich denke, in dieser guten halben Stunde ist uns das ganz ordentlich gelungen. Das war's für die heutige Ausgabe. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und falls ihr möchtet, könnt ihr bei der nächsten oder bei den vorherigen natürlich auch sehr, sehr gerne reinhören. Bis dann. Tschüss.